Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine Episode aus dem ersten Buch der Könige im 19. Kapitel begleitet uns heute Vormittag. Und sie beginnt so. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Liebe Schwestern und Brüder, jede Geschichte hat eine Vorgeschichte, so eben auch diese. Elia hat gerade sozusagen einen sportlichen Wettkampf gewonnen. 100 Baalspriester gegen einen Propheten Jahwes. Die Aufgabe? Wer ist in der Lage, einen größeren Holzstoß anzuzünden? Vielleicht ein paar Nummern größer als unser Johannisfeuer letztes Jahr. Die Baalspriester, sie tun alles, was sie können. Sie rufen zu Baal, sie zucken, sie schneiden sich, sie ritzen sich. Es passiert nichts. Und Elia lässt sogar noch Wasser auf seinen Holzstoß gießen, schickt ein kurzes Gebet gen Himmel und schon brennt die Sache. So weit, so sportlich, hätte man meinen können, aber die Folge dieser Niederlage der Baalspriester war deren zwanghaftes Frühableben durch das Schwert. Sprich, Elia erschlug sie. Da hätte er sich jetzt drauf ausruhen können. Ha, ich und mein Gott, unbesiegbar. 100 andere, ha, weg da. Also ich kann mir vorstellen, dass der Elia so richtig leicht euphorisiert war. Ein großer Sieg, ein großer Erfolg. Wem tut das nicht gut mitten in der Seele? Und dann genau kommt die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe. In dieser ganzen Euphorie, in diesem Frohsein über den Sieg, über den in Anführungszeichen sportlichen Erfolg, schickt Isabel eine Botschaft. Dir soll es genauso gehen wie meinen 100 Baalspriestern. Und da merkt man, dass etwas anders ist als sonst. Elia reagiert nicht, indem er den Boten wieder zurückschickt und sagt, versuch's doch, der stärkere Gott ist auf meiner Seite. Nein, schlagartig geschieht etwas in ihm, was gar nicht zu erwarten war. Eine Drohung einer einzelnen Frau lässt ihn schier wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Er, der große Glaubenseiferer und Gottesstreiter, fällt in ein tiefes Loch, sieht nur noch schwarz. In seinem Gedanken kreist nur noch, oh je, da gibt es keinen Ausweg mehr. Ich habe keine Kraft mehr, weder an Leib und Seele noch im Glauben. Es ist alles finster. Würde man diese Geschichte aus der heutigen psychologischen Sicht interpretieren wollen, hätten wir bei Elia das klassische Burnout-Syndrom. Genau mit all den Schritten, die das so hat. Erstens, Elia erfüllt seine Aufgabe gern. Zweiter Schritt, Elia ist mit Leib und Seele dabei. Dritter Schritt, Elia hat Erfolg. Vierter Schritt, vor lauter Euphorie merkt er gar nicht, wie er ausbrennt. Fünfter Schritt, es kommt zum Zusammenbruch. Eine einzige kleine, eigentlich harmlose Todesdrohung einer unwichtigen Königin. Er fällt in sein Loch. Nur noch Flucht. Nur noch weg von hier. Raus aus der Verantwortung. Alleine sein, die Trostlosigkeit der Wüste suchen. Aus Öpfel Amen. Einen Ort aufsuchen, wo es nicht mal mehr eine Wasserpfütze gibt, wo es keinerlei Erquickung mehr gibt. Nein, liegen, schlafen. Und der Schlaf ist ja der kleine Bruder des Todes. Elia ist verzweifelt, schwach und klein. Er fragt sich vermutlich in seinen kreisenden Gedanken, warum Gott ausgerechnet ihn auserwählt hat, warum ausgerechnet er diese schwierigen Aufgaben erledigen muss. Gibt es da nicht genügend andere? Naja, Elia ist ein schönes Beispiel dafür, dass Gott Menschen in seinen Dienst ruft. Er ruft sie, er stattet sie aus mit Aufgaben, aber sowohl wir Menschen als auch Gott wissen, Superleute gibt es nicht. Auch die, die Gott sich auserwählt, die er zu seinen Werkzeugen macht, die er in seinen Dienst ruft, sind schwache und sündige Menschen. Mit Verletzlichkeiten, mit begrenztem Kraftreservoir. Aber Gott braucht sie. Er setzt sie ein. Und im Falle Elias ist es auch noch so, dass Gott ganz große Pläne mit ihm hat, ausgerechnet in dem Moment, wo der am Ende seiner Wegstrecke angelangt scheint und völlig erschöpft unter einem Wacholderbäumchen einschläft, den Tod erwartend. Gott hat noch große Pläne mit ihm. Er ruft ihn. Er lässt ihn ausbrennen. Und hat trotzdem noch Pläne mit ihm. Das klingt fast verzweifelt. Es gibt viele Menschen, auch im kirchlichen Dienst, die an diesem Burnout-Syndrom erkranken. Und es auch gar nicht mehr sehen können, dass Gott mit ihnen noch Großes vorhat, sondern ähnlich wie Elia in ihrem tiefen Loch sich im Kreise drehen. Aber was macht Gott? Zunächst mal, er macht das Richtige. Er lässt Elia schlafen. Wenn jemand ordentlich erschöpft ist, lässt man schlafen. Er kann sich ganz fallen lassen, kann all das, was in seinem Kopf sich dreht und wendet, in diesem tiefen Schlaf mal für eine gewisse Zeit weglassen. Und dann wird Elia auf eine ganz zärtliche Art und Weise geweckt. Ein Engel kommt zu ihm, tupft ihn an und sagt, komm, steh auf und iss. Und ich kann mir vorstellen, dass Elia im ersten Moment gedacht hat, er träumt. Geflüchtet in die totale Einsamkeit der Wüste, um zu ruhen und zu sterben, und plötzlich eine Berührung und ein Wort. Steh auf und iss. Und er findet tatsächlich geröstetes Brot und einen Krug mit Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass er im ersten Moment sogar etwas schwankend war. Will ich das? Will ich nicht meine Pläne fortsetzen und hier in aller Ruhe vor mich hinsterben? Oder ist es ein Traum? Ist es Wirklichkeit? Und falls er gedacht hat, es wäre ein Traum, wird er sich auch gedacht haben, na, dann schadet es ja nichts, wenn ich in diesem Traum mal ein Stück Brot esse und ein bisschen Wasser trinke. Aber es war kein Traum, es war Wirklichkeit. Elia bekommt von Gott exakt das, was man nötigerweise zum Leben braucht. Brot, was zu trinken und ein Wort. Weder das eine noch das andere allein. Das sind die nötigen Lebensmittel, die wir Menschen brauchen. Und Elia trinkt, er isst und tatsächlich schöpft er neue Kräfte. Es gelingt ihm, das Gedankengewirr und die Enttäuschung und die Erschöpfung zu überwinden. Plötzlich will er wieder leben und macht selber das Richtige, schläft gleich wieder ein. Nicht jetzt vor Erschöpfung, sondern dieser Schlaf, der ist jetzt einer zum Kräftetanken. Und damit er auch merkt, dass es kein Traum allein ist, wiederholt sich die Geschichte. Nach einem langen, traumlosen Schlaf wird er wieder geweckt. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Ein Auftrag, der ihm gegeben wird. Brot und Wasser und ein Wort. Ich denke mal, es ist nicht so von ungefähr gewesen, dass Jesus das, was er uns mitgegeben hat, auch in Brot und Wein, nämlich sich selbst, gibt. Brot und Wein als die greifbaren, wirklichen Lebensmittel, so wie wir sie im Abendmahl feiern, und dazu das richtige Wort zur richtigen Zeit. Und das ist auch keine Fata Morgana, genauso wenig wie diese Begegnung, die Elia erlebt hat, mit einer Fata Morgana etwas zu tun hat. Elia, er erfährt Gottes Hilfe da, wo er sie braucht. Er erfährt sie in einer Art und Weise, die ihn ganz bestimmt nicht übermütig werden lässt. Er bekommt nämlich nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Er bekommt von Gott exakt das, was er braucht, um den neuen Weg, auf den Gott ihn schickt, zu gehen. Das gilt nicht nur für Elia. Es gilt auch für uns. Gott setzt auch uns seine Wegzeichen in unseren Lebensweg. Er ruft auch uns in seinen Dienst. Er nutzt auch unsere Kräfte, unser Engagement. Und er versorgt uns auch mit dem Nötigen, dem Nötigsten, mit der nötigen Wegzehrung, die wir brauchen. Und das ist vielleicht tatsächlich das Geheimnis, das Gott und Mensch verbindet. Gegenseitig und miteinander ein Stück Weg gestalten, in kleinen Schritten auf ein großes Ziel zu und immer wieder ausgestattet zu werden mit dem, was man braucht, um diese kleinen Schritte zu gehen. So wie Elia Speis und Trank bekommt, bekommen wir die Kraft und die Gegenwart Jesu Christi. Schluck Wein und eine Hostie ist ja nicht viel. Aber es ist das Nötige. Und auch das hilft uns ähnlich wie dem Elia, wenn wir aus Gottes Mund hören, iss und trink, dass wir wieder den Weg gehen können, dass wir gestärkt werden. Und dass auch wir unsere Wüsten verlassen können, dass auch wir unsere Plätze unter den Wacholderbäumen verlassen, wo wir sagen, wir vegetieren dahin und wollen sterben. Und wenn wir uns so aufmachen wie Elia, dann geschieht das, was wir eigentlich gegenseitig auch an uns wahrnehmen. Keiner von uns geht diesen Weg allein. Wir gehen ihn miteinander. Wer sich also auf den Weg der Nachfolge begibt, wer Gottes Wort folgt, begegnet Gefährten, erlebt Gemeinschaft, trägt die Last seines eigenen Lebens und der Aufgaben und Schwierigkeiten nicht mehr allein, sondern teilt sie mit anderen und teilt auch Gottes Zuwendung mit anderen. So können wir, ähnlich wie es bei Elia war, unsere Schritte gehen und Gott auch immer wieder bitten, bleib bei uns. Schenk uns das Nötige, was wir brauchen, um unseren Weg miteinander und mit dir zu gehen. Den Weg, der mit diesem altmodischen Wort der Nachfolge umschrieben wird. Übrigens noch so ein kleiner Aspekt. Elias Wende. Raus aus dem Loch der Depression. Geschieht nicht durch eine großartige Machtdemonstration Gottes. Er schaut nicht in den siebten Himmel. Es wird auch keine lange Tafel mit Leckereien aufgedeckt, sondern es geschieht mehr oder minder im Stillen. In einer kleinen Begegnung. Und mit wie vielen kleinen Begegnungen können wir auch ein Stück Gewissheit gewinnen, dass Gott mit uns ist? Es ist immer eine Frage, wie man drauf schaut. Ist manches nur eine Selbstverständlichkeit? Zum Beispiel, dass man sich mal freundlich anlächelt. Oder ist das schon so ein kleiner Liebeserweis Gottes in unserem Alltag, dass er uns Menschen an die Seite stellt, die uns freundlich begegnen? Ich wünsche mir einfach, dass wir es so sehen, dass wir Auftragnehmer Gottes sind in dieser Welt, dass wir brauchbar dazu sind. Und ich wünsche uns auch die Erfahrung, dass er uns jeden Tag neu diese Stärkung erfahren lässt. Eben ganz unspektakulär, sondern mit den kleinen, den alltäglichen, den unauffälligen, wirklichen Lebensmitteln. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.